Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Ja, hallo. Ist dort die Diskontgalerie? Ja, also ich brauche irgendein Bild für den Gang zum Abstellraum, weil meine Frau findet, dass der so leer wirkt. Also meinetwegen sage ich zu meiner Frau, kaufen wir halt irgend so ein Bild und hängen das dahin. Wir sind ja ganz große Kunstliebhaber und haben schon ein Bild im Wohnzimmer und noch eins in der Küche, wobei, naja, das sind eigentlich mehr so Kinderzeichnungen von unseren Zwillingen aus dem ersten Kindergartenjahr. Aber das ist ja auch irgendwie Kunst und eben jetzt brauchen wir dummerweise noch ein drittes Bild. Aber meine Frau findet die ganzen modernen Bilder so irgendwie, naja, so irgendwie modern halt. Weil drei Striche und zwei Kleckse, na das produzieren auch unsere Zwillinge pronto. Und so moderne Bilder kosten ja dann auch gleich mal locker 100.000 Euro. Also nein, das ist es uns dann nicht wert. Und ein altes Bild ist ja sicher viel billiger als ein neues, weil ein Gebrauchtwagen ist ja auch billiger als ein Neuwagen. Also sehen Sie, wir brauchen bloß irgend so einen alten Schinken in Öl oder Aquarell oder was Sie da halt gerade haben. Sehen Sie, und weil wir gerade so angenehm plaudern, fällt mir jetzt ein, dass ich da in einer Zeitung einmal dieses Bild vom Abendmahl oder so gesehen habe. Von irgend so einem russischen Maler, einem Leonardo da Vinci oder so ähnlich. Und vielleicht können Sie mir das besorgen. Ich denke, das wird da ganz gut in unseren Gang zum Abstellraum passen. Also bitte, ja, ich brauche dieses Abendmahl. Was, wieso, das letzte Abendmahl, wovon reden Sie? Das sagt Ihr Verkäufer doch immer, dass es nur mehr ein Stück gibt, um den Preis hochzutreiben. Na ja, egal, her damit, und ich zahle Ihnen auch ein paar Euro mehr für den alten Schinken. Ich meine, da müssen Sie ja froh sein, dass sich irgendwer diesen Kleister an die Wand hängen will. Also meinetwegen nehme ich dieses letzte Abendmahl. Ach so, Sie haben das gar nicht lagernd. Das hängt in Mailand in einer Kirche. Na ja, dann rufen Sie am besten gleich mal beim Pfarrer dort in dieser Kirche an. Und der kann das ja dann mit seiner Pfarrersköchin einfach runternehmen und in Zeitungspapier wickeln und herschicken. Kann ja nicht so schwer sein. Aber sagen Sie mal, wie groß ist das denn, dieses letzte Abendmahl? Weil wenn das nur so ein kleines Bildchen ist, dann füllt das ja die Wand bei unserem Abstellraum gar nicht richtig aus und wir brauchen dann noch ein zweites Bild und das kostet dann ja wieder was. Also wie groß ist das Abendmahlsbild da jetzt? Was? Wie groß, sagen Sie? 9x4 Meter? Hallo, ich brauche keine Kinoleinwand, ich will nur ein Bild. Also was soll das bitte? Sind Sie wirklich ein Kunstexperte oder doch nur so ein Stiegenhausausmaler im Wochenendpfusch? Naja, egal. Wenn das so riesig ist, dann ist dieses letzte Abendmahl, das Sie da haben, vielleicht doch nicht ganz das Richtige für mich. Und ich prüfe noch einmal mich selbst, was ich wirklich will. Vielleicht lasse ich mir dann doch von meinen Zwillingen was malen. Oder warten Sie, vielleicht fragen Sie diesen Leonardo da Vinci in Moskau oder wo immer der sich da rumtreibt, in Russland mal an, ob er vielleicht etwas Handlicheres für mich malen kann. Der ist sicher froh, wenn er von mir einen kleinen Auftrag bekommt. Was? Der ist schon lange... Oh, schade. Tja, das ist dann wohl endgültig, ne? Ja, dann hat er sein letztes Abendmahl wohl schon vor einiger Zeit genossen. Schade eigentlich.
Und damit herzlich willkommen zu dieser Message, wo es eben ums Thema Abendmahl geht, mit diesem kreativen und wortreichen Beitrag einmal mehr. Und bevor ich da jetzt gleich voll reinstarte, möchte ich einen kurzen Moment nehmen und beten, dass Jesus einfach zu uns redet. Genau, dass nicht das ankommt, was ich mir überlegt habe oder was ich mir denke, sondern dass das ankommt, was Gott uns sagen will. Und Herr Jesus, ich bitte dich echt, dass du heute zu uns sprichst, dass du mich verwendest einfach nach deinem Willen, dass du uns Ohren gibst, die hören und Augen, die sehen, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen willst, was wir hören sollen, was wir mitnehmen sollen von dieser Message heute. In deinem Namen bitte ich, Amen. Und wie du siehst, ich sitze an einem reich gedeckten Tisch und mir war das wichtig, diese Message, wo es ums Abendmahl geht, so anzufangen, dass klar wird, dass das nicht eine religiöse Zeremonie ist. Das ist nichts, was leer sein muss oder langweilig oder besonders reglementiert, sondern so wie wir das bei Jesus lesen, wo er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern nimmt, so ungefähr muss das ausgesehen haben. Einfach an einem reich gedeckten Tisch. Gut, jetzt kann man argumentieren, den Speck, der war vielleicht nicht dabei. Aber quasi das Bild ist, da gab es einfach alles. Da gab es Gemeinschaft, Community. Jesus ist mit seinen engsten Freunden zusammengesessen und hat in diesen Kontext hinein dann das letzte Abendmahl genommen. Und wie der Anrufer schon gesagt hat, ob der jetzt wirklich Italiener war oder Russe, sei dahingestellt. Aber dieser Leonardo hat ja auch ein Bild dazu gemalt, das den meisten wohl bekannt sein dürfte, wo er sich das auch so vorgestellt hat. Also sozusagen, der war natürlich nicht dabei, aber der hat sich auch gedacht, hey, die sind einfach zusammengesessen. Und in diesen Kontext hinein hat Jesus dann das letzte Abendmahl eingenommen mit seinen Freunden. Und dabei geht es nicht nur ums Essen oder relativ wenig ums Essen, sondern um eine ganz, ganz tiefe Idee, die ich mir jetzt gemeinsam mit uns anschauen möchte. Nämlich Gott hat da ein tiefes Geheimnis verborgen in dem Abendmahl. Und um das sozusagen gemeinsam zu entschlüsseln, habe ich mir strukturiert, wie ich bin, gedacht, wie kann man das gut aufbauen? Und meine Antwort war mit 5 W-Fragen, das merkt man sich leicht, da weiß man ungefähr, wo man ist. Nämlich, was ist das Abendmahl? Woher kommt's? Welche Bedeutung hat's? Warum tun wir es und wie tun wir es? Und da möchte ich gleich mit der ersten Frage hineinstarten, nämlich, was ist denn das Abendmahl eigentlich? Jetzt kann es sein, dass der ein oder andere unter euch, Mitarbeiter hier in der Kirche oder auch du zu Hause am Livestream, wo auch immer du bist, sagst, ist jetzt eigentlich nicht so kompliziert, Brot, Wein, kenne ich. Ich möchte es mir trotzdem genauer anschauen gemeinsam, weil da so viel Verborgenes drinnen ist, was man übersehen kann oder was man vielleicht noch nicht kennt. Und zwar lesen wir in Matthäus 26, Verse 26 bis 28. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und die meisten von uns, die meisten, die zusehen, die meisten, die hier sind, gehe ich jetzt mal davon aus, die kennen die Szene. Und wenn du es vielleicht selber noch nicht gelesen hast in der Bibel, dann kennst du es vielleicht zumindest aus dem Gottesdienst oder aus einem Geschichtsbuch oder aus irgendeiner Erzählung, dass man sagt, ja, da war was mit Brot und Wein. Aber meine Frage ist, was passiert denn da eigentlich? Also hat Jesus sich da einfach eines lauwarmen Sommerabends gedacht, Freunde, es wird ungemütlich, ich spüre das. Wie wäre es, wenn wir jetzt noch einmal ein Achterl trinken, ein Brot essen, vielleicht beim Steirer wäre da noch ein Kernöl dabei? Und die Antwort ist natürlich nein. Also wir sehen nirgendwo im Leben von Jesus noch in der Bibel ein impulsives Verhalten oder einfach nur, weil es halt gerade nett ist, sondern es ist ein reichhaltiger Kontext da, warum Jesus das genau an dem Abend gemacht hat und genau in dem Kontext. Und zwar feiert er hier mit seinen Jüngern auf diesem reich gedeckten Tisch, den man sich vielleicht ungefähr so vorstellen kann eben, das Passamahl. Und wenn du jetzt sagst, puh, Passamahl, ja, das war irgendein Feiertag, aber so genau weiß ich es nicht, dann geht es dir so wie mir am Anfang der Vorbereitung. Und das heißt, um das Abendmahl verstehen zu können, muss man mal das Passamahl verstehen, was da eigentlich passiert. Und das führt mich zur zweiten Frage, nämlich, woher kommt es denn überhaupt, was wir da machen eigentlich? Und zwar lesen wir im 2. Mose Kapitel 12, dass das Passamahl eingeführt wird. Da ist es so, dass das hebräische Wort Pessach oder Passach, also Passa, bedeutet so viel wie vorüberschreiten, überspringen, vorbeigehen. Und jetzt kann natürlich der aufmerksame Zuhörer fragt sich vielleicht, aha, hat das was mit Gehen zu tun? Und ich sage, ja, sachlich ja. Es wird nämlich hier der Auszug aus Ägypten gefeiert. Das heißt, die Story ist die, 2. Buch Mose, die Israeliten sind schon lange Jahre in Ägypten und von den Ägyptern irgendwann versklavt worden. Das heißt, die haben ganz, ganz harten Frondienst leisten müssen, Sklavendienst. Und in diese Versklavung hinein schickt Gott seinen Diener Moses und sagt zu ihm, hey, geh zum Pharao und sag ihm, er soll mein Volk gehen lassen. Und der Pharao, wie er halt war, hat das halt nicht so gut gefunden, weil er hat sich gedacht, die kosten nichts, die werden wir nicht gehen lassen. Und das heißt, was Gott dann gemacht hat, ist, dass er Mose, durch Mose, das Land Ägypten und den Pharao immer und immer wieder mit Plagen geschlagen hat und gesagt hat, lass mein Volk ziehen, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao hat sich da einfach nicht durchringen wollen, bis es zur letzten Plage kommt, wo Gott sagt, jetzt kommt noch eine Plage und dann die 10. Plage und dann wird der Pharao euch ziehen lassen, weil diese Plage furchtbar ist. Und zwar sagt Gott, ich werde jeden Erstgeborenen aus jedem Haushalt in Ägypten erschlagen. Und dann wird der Pharao euch ziehen lassen, weil das so eine furchtbare Plage ist, dass er euch nicht mehr im Land haben will. Und die Israeliten, damit sie geschützt werden, und jetzt kommen wir eben zum Passamahl, sagt Gott ihnen, sie sollen ein Mahl essen und er gibt ihnen ganz spezifische Anweisungen, was sie essen sollen und wie sie es essen sollen. Und zwar lesen wir im 2. Mose, Kapitel 12, Verse 5 und folgende, dass Gott sagt, ein Lamm ohne Fehler, ein männliches Einjähriges soll es für euch sein. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den beiden Abenden schlachten. Und sie sollen das Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten und dazu ungesäuertes Brot. Und jetzt kommt: Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Also das muss man sich mal vorstellen, dass Gott gesagt hat, wenn ich da durchziehe, dann wird nicht nur von den Menschen jeder Erstgeborene sterben, sondern sogar von den Tieren. So ist das, wenn ich da durchgehe. Und jetzt kommt der springende Punkt, dass er sagt, aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so eine Geschichte hörst. Ich habe mir mal gedacht, puh, das ist eine harte Story. Also Gott ist ausgezogen und hat alle Erstgeborenen in einem Land erschlagen. Von den Menschen, den Viechern, alle. Und die Israeliten sind geschützt. Und jetzt kommt aber der Punkt, Gott sagt nicht, und Gott hätte es ja sagen können, er sagt nicht, ihr seid geschützt, weil ihr besser seid als die Ägypter. Und er sagt auch nicht, ihr seid geschützt, weil die Ägypter waren so gemein zu euch und das ist jetzt quasi die gerechte Strafe für die Ägypter. Oder er sagt genauso wenig, weil ich mit Mose dicke bin. Und der Mose ist cool und ich mag den und der ist euer Anführer, deswegen seid ihr geschützt. Sondern was Gott sagt ist, ihr werdet geschützt sein, weil das Blut ein Zeichen ist für mich, an euch vorüberzugehen. Und das ist das, wo wir lesen, was sie mit dem Blut machen sollen, nämlich sie sollen es an die beiden Türpfosten malen. Und hier siehst du schon, ich habe sehr künstlerisch eine Tür aufgemalt. Sie sollen mit dem Blut die Türpfosten bestreichen. Einmal, zweimal und die Oberschwelle der Tür. Und Gott hat gesagt, wenn ich das sehe, dann werde ich an euch vorübergehen im Gericht und aus keinem anderen Grund. Und wenn es dir jetzt geht wie mir, auch in der Vorbereitung, denkt man sich, da war ja irgendwas. Blut, das schützt, ein Lamm, Gott geht vorüber im Gericht. Und wenn man auch diese Form nimmt und den Symbolismus, dann könnte man auch sagen, ja, es deutet eine Schwelle und ein Querbalken. Wenn man das ein bisschen verschiebt in der Symbolik, könnte es schon ein leiser Hinweis auf etwas sein. Nämlich auf Jesus selbst hin natürlich. Und wenn du jetzt sagst, naja, das ist vielleicht schon ein bisschen weit hergeholt, weil die Muster, okay, dann bringe ich dir gleich ein paar Bibelstellen, die dich hoffentlich überzeugen, dass es nicht so weit hergeholt ist. Nämlich, wenn wir jetzt zurückgehen zum Dritten, jetzt kommen wir zum Dritten, welche Bedeutung hat es denn für uns heute, dass wir das einnehmen? Also wenn wir daran teilnehmen. Und wenn wir da zurück zur Nacht des Abendmahls gehen, dann wissen wir jetzt, Jesus feiert das Passamahl. Das macht er mit seinen Jüngern. Und wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir, dass das Passamahl ein sich wiederholendes Zeichen auf Jesus hin ist. Das haben die Israeliten Jahr für Jahr gefeiert und sie haben immer wieder das gleiche Lamm geschlachtet. Sie haben sich wieder daran erinnert, dass das Blut sie geschützt hat. Und im Abendmahl erfüllt sich das Passamahl. Im Abendmahl erfüllt sich das Passamahl. Das ist diese reichhaltige Bedeutung, warum Jesus das auch in diesem Kontext feiert und nicht einfach irgendwann anders. Und die gesamten Anweisungen von Gott, warum die Israeliten gerade ein einjähriges Lamm nehmen müssen, warum das fehlerfrei sein muss, warum das männlich sein muss, ist, weil es symbolische und prophetische Bedeutung hat. Weil das wahre Lamm Gottes, da ist das Neue Testament sehr klar, wird Jesus als das wahre Lamm bezeichnet, immer und immer wieder. Was genau das ist, was auch im Passamahl gefeiert wird, mit diesem Lamm. Als ohne Fehler, aber getötet und als mit seinem Blut als ein Zeichen, dass Gott in seinem Gericht an uns vorübergeht. Und daher auch der Name dieses Mahls, nämlich das Vorübergehen. Und Jesus ist da das einzig echte Opfer, um Sünden wegzunehmen, was Tieropfer nicht tun können. Und das lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 10, Verse 11 bis 12, wo steht, sonst steht der Priester Tag für Tag vor dem Altar und bringt Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Also er schreibt hier, der Autor des Hebräerbriefs schreibt hier, die können gar nicht Sünden wegnehmen. Das ist auferlegt für eine Zeit, das soll darauf hinweisen, dass einmal wird ein Opfer kommen, das wirklich Sünden wegnehmen kann. Und dann sind die Sünden weggenommen. Und er schreibt weiter, dieser hohe Priester aber, also Jesus, dagegen brachte sich selbst Gott als ein Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist. Dann setzte er sich zum höchsten Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Das heißt, es ist erledigt. Er muss nicht weiterarbeiten, er sitzt jetzt zur rechten Seite Gottes. Und diese tiefe Bedeutung, was das für uns heute auch heißt, sehen wir in den Worten von Jesus selbst, wo er sagt in Markus 14, 23 bis 24, als er den Kelch nahm und dankte, gab ihnen den und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und das heißt, er teasert da schon an, was für eine tiefe Bedeutung das hat. Und dafür kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, was meint er denn jetzt damit? Ein Bund. Vielleicht erinnerst du dich, der René hat schon öfter darüber geredet. Ich bringe es trotzdem nochmal kurz. Ein Bund ist ganz einfach eine Partnerschaft mit Gott. Und wir finden das in der Bibel immer wieder, dass Gott solche Bünde eingeht mit den Menschen und die schauen immer so aus. Gott gibt Versprechen. Gott sagt, ich werde dich segnen, ich werde für dich sein, ich werde dich zahlreich machen, ich werde dich beschützen. Und er verlangt ein gewisses Commitment. Zum Beispiel, aber dafür lauf keinen anderen Göttern nach. Aber dafür bring Gerechtigkeit unter deine Nächsten. Und das Problem ist natürlich, dass der Mensch passiert und diese Bünde einfach bricht, weil er sein Ende dieses Bundes nicht aufrechterhält. Und es gibt zwei Arten von Bündnissen oder Bünden in der Bibel. Einmal den alten Bund. Das ist alles, was im Alten Testament, also die ganze alttestamentliche Zeit ist eine alte Bundzeit. Da ist es so, dass die Menschen Gebote erfüllen müssen, um gerecht zu werden. Wenn sie Fehler machen, müssen Opfer dargebracht werden, um Gott zu besänftigen, sozusagen, um die Schuld zuzudecken vor Gott. Und das Gesetz ist der Fokus. Und wenn du dir denkst, ja, Gesetz als Fokus, das hört sich jetzt gar nicht so chillig an, dann hast du absolut recht. Also das war hammerhart. Die Strafen auch für Vergehen und was du tun musstest, wenn du irgendwo Mist gebaut hast, das war sehr, sehr hart. Und dann gibt es eine zweite Art von Bund, nämlich den neuen Bund. Und das lesen wir im Neuen Testament, wo der Mensch durch Glauben gerecht ist. Der muss nichts mehr machen, sondern wenn er glaubt, ist er gerechtfertigt. Wenn wir Fehler machen, ist uns vergeben, aus Gnade heraus. Nicht mehr das Gesetz ist der Fokus, sondern die Gnade ist der Fokus. Und jetzt ist das Essentielle, wie das überhaupt möglich war, nämlich durch den Tod von Jesus, ist der Übergang vom Alten in den Neuen Bund stattgefunden. Und das ist das, was wir im Abendmahl feiern. Das ist die tiefe Bedeutung von dem, was wir da eigentlich feiern, dass wir vom alten Bund unter dem Gesetz, wo wir Verdammnis ernten, wenn wir irgendwas nicht richtig machen oder Opfer bringen müssen und es trotzdem nie schaffen werden, übergehen zum neuen Bund, wo wir aus Gnaden und Glaube gerecht sind, durch Glauben allein, das feiern wir im Abendmahl und der einzige Grund, warum das geht, ist, weil dieses Opfer schon gestorben ist, weil Jesus sein Blut vergossen hat. Und das bringt mich zum vierten W, nämlich zu dem, warum feiern wir es denn dann heute noch? Mag sich jetzt der ein oder andere fragen. Dass man sagt, ja, cool, danke für den Geschichtsausflug, aber 2000 Jahre ist doch ein Zeitall, sehr gut, wenn Sie das ein bisschen gemacht haben, braucht es das heute eigentlich noch? Und ich sage dir, ja, es braucht es und es ist der einfachste Grund, den es geben kann, um etwas zu tun als Christ ist, weil Jesus gesagt hat, wir sollen es machen. Das ist der Grund. Und zwar lesen wir im 1. Korinther 11, 24 und folgende, und da ist das, was Paulus durch Jesus erfahren hat oder von Jesus offenbart bekommen hat, dass Jesus gesagt hat, das ist mein Leib, euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr das Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und in einer zweiten Stelle sagt Jesus in Johannes 6, 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch, wer mich isst, der wird leben um meinetwillen. Und das ist der Grund, warum wir das heute noch machen. Weil Jesus gesagt hat, wir sollen es machen, um uns zu erinnern, um zu verkündigen, dass er gestorben ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich persönlich denke mir, ich verstehe das gar nicht genau, wie das funktioniert. Wenn ich das Brot esse und den Kelch trinke, also den Wein trinke, dass ich dadurch verkündige. Aber da wird im Geistlichen einfach was abgehen, was wir nicht sehen, wo das verkündigt wird, durch diese Handlung. Damit er in uns bleibt und wir in ihm bleiben und am Ende wir durch ihn leben. Deshalb nehmen wir das heute noch ein. Also das heißt, das sind alles keine Dinge, die man einfach nur macht, weil man sie macht, weil es nett ist oder weil es andere machen. Sondern die Bibel gibt uns so klare Erklärungen und so eine Tiefe der Bedeutung von diesen Dingen. Und das führt mich zur fünften Frage, wie feiern wir es? Jetzt kann natürlich, ist vielleicht wieder der ein oder andere dabei, der sich denkt, naja, so kompliziert ist das nach wie vor nicht, Brot und Wein. Aber auch da wieder finden wir eine tiefe symbolische Bedeutung in den Handlungen, die wir da vollziehen. Und zwar lesen wir eben in Matthäus 26, 26, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und das heißt, was Jesus da gemacht hat, war, er hat so einen Laib Brot genommen und hat ihn zerbrochen. Ungefähr so. Und dieses Zerbrechen des Leibes, das war nicht, weil gerade kein Messer zur Hand war, oder weil man das halt so gemacht hat. Sondern was Jesus ihnen damit sagt, er sagt ihnen, hey, das ist mein Leib und jetzt schaut, was mit dem passiert wird für euch. Also was mit dem passieren muss für euch. Und jetzt nehmt's und esst's. Das heißt, Jesus hat ihnen gezeigt, dass sein Körper wird zerrissen werden. Für die Schuld der Menschen, für seine Jünger. Und wir lesen das auch in Jesaja 52, 14, wo Jesaja über ihn prophezeit und sagt, er war so entstellt, dass sein Aussehen kaum mehr dem eines Menschen glich. Und viele waren entsetzt, als sie ihn sahen. Das heißt, diese Geißelung durch die römischen Soldaten muss so heftig gewesen sein, dass er komplett entstellt war danach. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele von euch den Film Passion Christi gesehen haben. Ein relativ expliziter Film, relativ brutal. Und Historiker sagen, aber das ist noch immer nicht brutal genug. Also das ist noch immer nicht so schlimm, wie es wirklich war. Was jetzt nicht heißt, wir brauchen einen noch brutaleren Film, aber was das in Relation rückt, was Jesus, was mit seinem Körper passiert ist und dieses Brechen des Brotes war eben nicht nur, damit er es austeilt, sondern er hat gesagt, das ist mein Körper und so wird der auseinandergebrochen werden. Und das zweite Zeichen, der Wein, den wir nehmen, als Zeichen für sein Blut, was ebenso ein Hinweis auf den schrecklichen Tod ist, den Jesus sterben wird. Wo er sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird und für viele. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn man das so hört und sich das wirklich so verdeutlicht. Ich habe mich dann gefragt, warum muss denn das so brutal sein? Also hätte es nicht gereicht, dass Jesus einfacher stirbt. Gestorben wäre er ja, aber dass er einfacher stirbt. Und die Antwort gibt uns Gott selbst, nämlich im 3. Mose 17, 11 sagt er, denn das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt. Das Blut bringt euch Wiedergutmachung, weil das Leben in ihm ist. Weil das Leben in ihm ist. Und in Hebräer 9, 22 lesen wir, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und wenn man sich das am Trommelfell zergehen lässt, diese Aussage, nämlich der neue Bund, unter dem wir heute leben, in Gnade, wo ich um Vergebung bitte und mir wird vergeben, und man dann sowas liest, wo steht, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung, dann versteht man den Impact, den Einfluss, den das für uns alle gehabt hat, dass Jesus für uns gestorben ist, weil es musste Blut vergossen werden, das uns vergeben wird. Es musste ein Leib vernichtet oder zerstört werden, dass unsere Wunden geheilt werden können. Das war alles notwendig. Und es war auch so brutal notwendig. Und da können wir einfach nur Jesus und Gott so dankbar sein, dass nicht wir das erleiden müssen. Und wenn wir jetzt das Brot brechen und den Wein trinken, wie wir es auch später dann machen werden in einem Action-Step eben, dass wir das gemeinsam einnehmen, dann gibt es drei Ebenen, an denen wir da teilnehmen an diesem Abendmahl. Einfach nur zur Verdeutlichung möchte ich das auch noch erklären. Wir haben einmal die körperliche Ebene. Das heißt, es ist natürlich eine körperliche Handlung. Also, du kannst nicht am Abendmahl teilnehmen, ohne zu essen und zu trinken. Aber es geht nicht ums Essen und Trinken per se. Es geht nicht darum, dass wir besonders satt werden und es geht nicht darum, dass unser Durst besonders gestillt wird, sondern es ist eine körperliche Handlung mit symbolischer Bedeutung. Dann die zweite Ebene ist die mentale Ebene. Auf der mentalen Ebene sollen wir das machen, was Jesus uns gesagt hat, nämlich erinnert euch an mich. Tut das zu meinem Gedächtnis. Das heißt für uns ganz konkret, wir sollen mit unseren Gedanken nicht irgendwo sein, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Ich soll nicht morgen sein, bei meinem Trainingsplan, bei gestern, bei dem, was ich in 5 Minuten mache, sondern wir sollen uns auf das, an das erinnern und auf das fokussieren, was Jesus für uns gemacht hat. Und die dritte Ebene ist die geistliche Ebene, über der wir am Abendmahl teilnehmen. Und auf der geistlichen Ebene können wir uns im Glauben beim Essen und Trinken nach allem ausstrecken, was Jesus für uns erworben hat am Kreuz. Das heißt, nach jedem Segen, nach Frieden mit Gott, nach Reinheit, Reinigung, Heilung, wenn wir im Glauben essen und trinken, können wir das alles für uns annehmen, was Gott für uns erworben hat, was Jesus für uns erworben hat im Abendmahl. Und das ergibt sich einfach aus dem, wo Jesus gesagt hat, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleib in ihm. Und das heißt, wenn Jesus in mir bleibt, dann habe ich auf alles Anspruch, was Jesus erworben hat, durch seinen Tod, durch sein fehlerfreies Leben. Und bevor wir das jetzt gleich gemeinsam machen wollen, möchte ich dir auch noch ein Wort der Warnung mitgeben. Nämlich ein letztes Weh, das ich hier hineinsneake, das wie nicht. Denn es ist nicht egal, wie wir am Abendmahl teilnehmen. Wir lesen im 1. Korinther 11, 27 bis 29, schreibt der Paulus der Gemeinde eben in Korinther Kirche dort, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Und das heißt, was Paulus hier macht, ist, er warnt uns davor, das unwürdig einzunehmen. Er sagt uns, es ist nicht egal, wie du das einnimmst. Das ist nicht irgendwas, was du mal so nebenbei machst. Und jetzt ist mir aber ganz wichtig, dieses unwürdig auch zu erklären. Beim Wort unwürdig steht nämlich ein Adverb. Das heißt, Paulus sagt nicht unwürdig seiend, wenn du nicht heilig genug bist, wenn du nicht rein genug bist, dann wird es gefährlich. Sondern was Paulus sagt ist, du sollst es nicht in unwürdiger Weise einnehmen. Die Art und Weise, wie du es tust. Das heißt, es geht nicht darum, besonders heilig und sündenfrei und rein zu sein, sondern wir nehmen es ja ein, weil wir es nicht sind, aber um die Art und Weise. Und da ist der zweite Punkt, den er bringt, wer den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das heißt, es ist kein Burger, Das ist auch kein Snack für nebenbei und es ist auch nicht die Chance, sich den Bauch vollzuschlagen, nur um es zu tun. Sondern Gott verlangt hier von uns eine gewisse Ernsthaftigkeit und eine gewisse Herzenshaltung, um das geht's. Und das heißt, was ich dir da mitgeben möchte, ohne dir Angst zu machen, ganz wichtig, aber um eine gewisse Ernsthaftigkeit reinzubringen, prüf dich selbst, bevor du es einnimmst. Nimm es ernst als das, was es ist. Komm nicht leichtfertig oder gleichgültig und erinnere dich an das, was Jesus für dich getan hat. Wenn wir das jetzt gleich machen, möchte ich dich einfach einladen, dass du dich da selbst prüfst. Und auch noch wichtig, das Abendmahl ist eine Anordnung an die Jünger. Also das heißt, da passiert nichts Geheimes. Man kann kommen, man kann sich das ansehen, auch wenn man nicht dran glaubt. Aber Jesus selbst hat das nicht im großen Rahmen, in der großen Volksmenge geschert, sondern er hat das mit seinen Anhängern geschert. Und hat gesagt, hey, ihr, die ihr glaubt, ihr nehmt das ein. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und wenn wir jetzt zum Abendmahlgebet kommen und das Abendmahl gleich gemeinsam einnehmen möchten, möchte ich auch meine Freunde auf die Bühne bitten, um das, genau, ihr könnt auf die Bühne kommen, weil wir das wirklich gemeinsam einnehmen wollen. Und wir sind natürlich vorsichtig mit den Maßnahmen und Auflagen, aber weil das ist keine isolierte Zeremonie und nicht nur irgendwas Religiöses, was man macht, sondern das hat so eine tiefe Bedeutung für dich und für mich. Und das Abendmahlgebet, zu dem wir dann kommen werden und das ich gemeinsam mit uns beten möchte, ist eine einfache Folge von dem, was das Abendmahl ist, für dich und für mich. Es ist keine Formel, es ist nichts, wo man sagt, das muss drin sein und jenes muss man nicht gesagt haben oder darf man nicht sagen, sondern es ist eine Reaktion von uns als dankbaren Menschen für das, was Gott für uns getan hat. Dass er Fleisch geworden ist in Jesus, dass er seinen Leib zerbrechen hat lassen und dass sein Blut in Strömen geflossen ist, damit unser Blut nicht in Strömen fließen muss. Und das feiern wir. Und dafür danken wir Gott und laden Jesus ein. Und bevor wir das jetzt machen, möchte ich uns allen einfach einen Moment Zeit geben, dass wir uns selbst prüfen und dass wir die richtige Haltung einnehmen vor Gott und vor Jesus, bevor wir es gleich einnehmen. Herr Jesus, ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Ich danke dir, dass mir alle meine Sünden vergeben sind, dass uns alle Sünden vergeben sind, dass wir rein sind in den Augen des Vaters, in den Augen unseres Gottes durch dein Opfer. Ich danke dir, dass wir uns nach all deinem Segen ausstrecken dürfen, nach allem Guten, das du für uns erworben hast, weil du für uns zerbrochen worden bist. Frieden mit Gott, Reinheit vor Gott. Und ich danke dir für deinen Körper, den du für uns gebrochen hast, den du für uns gegeben hast und dass wir durch deine Wunden heil sind. Und ich danke dir, Herr Jesus, für dein Blut, das du vergossen hast, damit uns unsere Sünden vergeben sind und wir in einem neuen Bund mit dem Vater leben dürfen. Danke, Jesus. Ich danke dir, dass du in uns bist und wir in dir und dass wir durch dich leben dürfen, durch dein Opfer. Amen. Und wenn du jetzt zu Hause sitzt und du denkst, ich kenne das alles nicht. Es hört sich gut an, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und wenn du diesen Jesus in deinem Leben haben willst, als Erlöser, als Freund, als Gott, dann lade ich dich ein, mit mir ein einfaches Gebet zu beten, wo du Jesus in dein Leben einladen kannst. Jesus, ich bitte dich, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Ich habe so viel Mist gebaut, Sünden begangen, Fehler gemacht. Ich brauche dein Opfer für meine Schuld. Bitte vergib mir meine Schuld. Reinig mich von innen heraus. Und komm du in mein Leben und sei der Herr in meinem Leben. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und nehme dein Opfer für mich und mein Leben an. Bitte leb von jetzt an in mir und durch mich. Im Namen Jesu bete ich. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.